Und dazu begrüßt sie Martin Hoffmeister. Ein Entrée nach Mars, das Prélude aus dem Te Deum von Marc-Antoine Charpentier, gegeben vom Ensemble Surprise unter Louis-Noël Bastien de Camboula, aufgenommen im Arsenal Cité Musicale in Metz. Grandiose Raumakustik, fast möchte man meinen, die Musik sei in einer Kathedrale aufgenommen. Beim Label Alpha erschienen die Einspielungen von Charpentiers Te Deum und die des Te Deum von Henri Desmarais. Was erwartet uns in der kommenden Stunde? Zunächst auf der Agenda eine weitere Folge unserer Reihe mit Jahrhundertaufnahmen. Im Fokus Martha Argerichs Debütaufnahme, ein Rezital mit Werken von Chopin, Brahms, Liszt, Ravel und Prokofjew. Wir sprechen mit der russischen Cellistin Anastasia Kubekina über ihr aktuelles Album Venice. Ein weiteres Gespräch, und zwar mit Autor Georg Wöbold, widmet sich dem fast vergessenen Dirigenten Klaus Tennstedt, besessen von Musik, so überschrieb Wöbold sein unlängst erschienenes Buch. Und last but not least, der Fragebogen-Plattencheck mit Tenor Daniel Behle. Das ebenso wie Hinweise und Empfehlungen auf hörenswerte neue Produktionen aus aller Welt. Konstantin Emeljanov mit Les Sauvages aus Jean-Philippe Rameaus Suite in G-Dur. Emeljanov, für mich eine der wichtigsten Entdeckungen der vergangenen Jahre im opulenten globalen Pianistenkosmos. Denn in seinen Händen vereinen sich handwerkliche Brillanz, originäre interpretatorische Konzepte und atemberaubende Intensität und Emphase. Emiljanovs aktuelles Album Over Time mit Werken von Rameau, Rachmaninow und Bach, veröffentlicht beim Label Fuga Libra. Hoffmeisters Empfehlungen: Bleiben wir in der Welt des Soloklaviers. Seit mittlerweile über 6 Jahrzehnten dominiert die 82-jährige Pianistin Martha Argerich die wichtigen Konzertsäle dieser Welt. Sie fesselt nach wie vor durch Ausdrucksvarianz, Virtuosität und eine besondere Art wild entschlossenen Zugriffs. Unangepasst bereits ihr Debütalbum aus dem Jahr 1960 bei der Deutschen Grammophon mit Werken von Chopin, Brahms, Prokofiev, Ravel und Liszt. Manuel Bruck über eine veritable Jahrhundertaufnahme.
Es beginnt Hardcore. Chopins Scherzo Nummer 3 klingt mehr wie himmelstürmender Liszt, denn salonzärtlich. Und hier wird mit der ganzen Pranke angefangen. Staccato klar in den Akkorden, die zu einem schwierig zu nehmenden Thema in Oktaven führen. Kraft, gestaute Energie, der Tiger ist los. Besser die Tigerin. Eine 19-jährige Argentinierin hatte da im Juli 1960 im Beethoven, heute Leibniz-Saal des Kongresszentrums Hannover, Platz genommen, um für die Deutsche Grammophon ihre allererste Platte einzuspielen. Ein Jahr später kam sie heraus und machte einfach nur als Debüt-Recital Furore. Ein scheues, schönes Mädchen, das sich gern hinter seinem langen Haarvorhang aus schwarzen Locken verbarg, war damals Martha Argerich, die man später nur La Marta oder Martita nannte. Vor allem, wenn sie das Klavier so herbsinnlich, verheißungsvoll, aber auch mit einer Prise wissender Melancholie singen ließ, wie in der Rhapsodie Nummer 1 H-Moll von Johannes Brahms. Sie war freilich kein unbeschriebenes Klavierkükenblatt mehr. Die Südamerikanerin, eine der wenigen Schülerinnen Friedrich Guldas, hatte mit bei einer Frau selten erlebter Wucht, mit Eleganz und Finesse bereits 1957 innerhalb von 2 Wochen sowohl den Klavierwettbewerb Ferruccio Busoni in Bozen sowie den Concours International d'Exécution Musicale de Genève gewonnen. Die Klassikwelt lag ihr zu Füßen. Martha Argerich war aber eigentlich nur vor den 88 Tasten sie selbst. Draufgängerisch, furchtlos, ein Wirbelwesen der besonderen Art. Es hat die Wucht eines Thrillers, wie sie über 4 Minuten die mörderische Toccata Opus 11 von Sergei Prokofjew zu exekutieren und zu steigern weiß. Eine Macho-Übung, energetisch, monoton, mechanisch. Unter den nie nachlassenden, nicht mal sonderlich großen, breit greifen könnenden Argerich-Fingern schwillt das ekstatisch unerbittlich an. Da kämpft jemand in einem Käfig, könnte man jetzt psychologisieren. Und wirklich, als diese knapp 46 Minuten geballtem wie grandiosem, sensitivem wie sensiblem Talentbeweises ein Jahr später einer staunenden Weltöffentlichkeit als Langspielplatte präsentiert wurden, da war La Marta entschwunden. Sie hatte ihre erste Tochter bekommen, die Öffentlichkeit der Konzertpodien war ihr zu viel geworden. Dabei konnte sie auch grandios, fragil und glitzernd auf der Farbpalette des Impressionismus malen, wie in den feucht-glissando-perlenden Glanzkaskaden der Jeu d'eau Maurice Ravels. Doch 4 lange Jahre entzog sich Martha Argerich dem Konzertleben. Aber 1965 war sie wieder da. und wie. Glorios gewann sie den Chopin-Wettbewerb in Warschau. Mit ähnlich triumphal, melodischer wie rhythmischer Attitüde, wie sie auf ihrem bis heute leuchtenden Plattendebüt Liszts ungarische Rhapsodie Nummer 6 in D-Dur angeht. In Warschau hatte Martha Argerich vor bald 6 Jahrzehnten ihren Status als Weltstar zementiert. Und sie ist es bis heute. Dabei hat die inzwischen fast 83-Jährige weiterhin nonkonformistisch Karriere gemacht. Schon lange spielt sie keine Soloabende mehr. Ihr Konzerte-Repertoire ist klein, aber immer noch tigerisch großartig. Lieber kümmert sie sich bei eigenen Festivals um den Nachwuchs. Ihre große Liebe gehört der Kammermusik mit guten Freunden. Daniel Barenboim, Mischa Maisky, Gidon Krämer. Und wenn sie will, dann kehrt die längst grauhaarige Matita lächelnd die für eine Jahrhundertaufnahme gültige Prokofjew-Meisterin heraus. Denn wo sie ist, da herrschen Emotion, Ekstase, Exzentrik.
Gleich mit ihrem Albumdebüt beim Label Deutsche Grammophon mit Werken von Chopin, Brahms, Prokofjew, Ravel und Liszt landete Martha Argerich im Jahr 1960 eine Jahrhundertaufnahme. Weitere Referenzeinspielungen sollten über die Jahrzehnte folgen. Dank an Manuel Bruck. Lebhaft, leicht, so überschrieb Robert Schumann dieses Fantasiestück für Klarinette und Klavier Opus 73, exemplarisch gelesen von Florent Pujuila und Theo Fouchneret. Collection Schumann, Works with Wind Instruments, das Album mit weiteren Beteiligten wie Hortense Cartier-Bresson oder Philibert Perrin, erschienen bei Bee Records. Hofmeisters Empfehlungen zu den stilprägendsten, avanciertesten und künstlerisch beweglichsten Cellistinnen der jüngeren Generation zählt fraglos die Russin Anastasia Kubikina. Ihr Repertoirespektrum umfasst Werke zwischen Renaissance und 21. Jahrhundert. Genau das spiegelt auch Kubikinas jüngstes Album Venice, Venedig. Vor der Sendung hatte ich Gelegenheit, mit der Cellistin zu sprechen. Frau Kubikina, Venedig, die Lagunenstadt, ein solitärer Sehnsuchtsort mit aufgeladener Geschichte, ein Ort zumal der Künste, Literaten, Maler, Komponisten, unzählige Musiker haben sich in den Dienst der Stadt gestellt und oder dort gelebt. Insofern reißt der Titel Ihres aktuellen Albums eminente Imaginationswelten auf.
Ja, es ist ein Versuch, ein Porträt, ein musikalischer Porträt von diesen Stadt zu malen. Und Musik ist ja so ein Mittel von unseren 5 Sinnen, die kann so viele Erinnerungen wiederbringen und wieder wachhalten. Und für mich, diese Stadt war ganz besonders. Also ich habe sofort gespürt eine Verbindung. Ja, es ist ein Musikstücke von 400 Jahren, also natürlich auf Monteverdi, Vivaldi, die Barockzeit präsentieren, aber es dürfte natürlich nicht fehlen, die Musik von unserer Zeit.
Die Hochzeit der Musik in Venedig, die lag natürlich in der Renaissance, insbesondere aber im Barock. Interessant ist, wie sie die Musik von Komponisten späterer Epochen, auch von zeitgenössischen Komponisten, verbinden mit den Barockwerken. Würden Sie sagen, die moderneren Stücke dienen gewissermaßen als Brücke zwischen den Barockpiecen?
Ich wollte mich einfach nicht beschränken auf bestimmte Zeit und nicht nur mit Barockstücken mich beschäftigen. Ich habe gesucht, die Verbindung zwischen Erinnerungen, die diese Stadt in mir gespeichert hat, und Musikstücken, die diese Erinnerungen für mich immer wieder lebendig halten.
Das Repertoire der CD schlägt einen weiten Bogen zwischen Doland, Monteverdi, Kurtak oder Silvestrov. Einen kleinen Schwerpunkt im heterogenen Tableau allerdings bilden Konzerte von Antonio Vivaldi.
Ja, natürlich, man kommt gar nicht weg ohne Vivaldi, wenn man über Venedig anfängt zu denken. Und da gibt es ja viele Konzerte für Cello, und ich habe einfach ausgewählt die mir am nächsten liegen und mit denen ich mich am wohlsten fühle.
Sprechen wir über Klang und Klanglichkeit im Zusammenhang mit dem Album. Ihr Klang vereinigt im besten Sinne Fokussierung und Zuspitzung. Man muss fast Begriffe wie lodern oder brennen ins Feld führen. Gleichzeitig vernimmt man auch eine Affinität zum Kristallinen, vielleicht bis hin sogar zur Abstraktion. Wie möchten Sie selbst Ihren Klang, Ihr Klangideal umschrieben wissen?
Oh, es ist mein Traum, eine große Palette von Farben. Es ist meine wahrscheinlich Lebensaufgabe, diese Vielseitigkeit von Klingen zu finden. Und dafür ist auch 2 Celli immer in dieser Aufnahme, wo ich mit Stahl- und Darmsaiten spiele. Und es ist auch ein Versuch von weg ein bisschen von Cello-Klang, ja, von einem bestimmten so Instrumentalklang zu kommen ins expressiven Klang. Ja, das ist nicht nur Schönes, sondern dann sagt was. Und wenn es mir gelingt, selbst für ein paar Momente, dann denke ich, das nicht umsonst mache ich das. Weil für mich ist es diese Suche, was ich erzähle mit dem Klang.
Die CD umfasst ja auch einige, in diesem Fall transkribierte Vokalwerke. Welche Rolle spielt für Sie die Kategorie Sanglichkeit?
Oh, das ist ein Traum, näher zu der Stimme, zu der Vielseitigkeit der Stimme zu kommen. Dieser Versuch, das, ich würde nicht sagen nachzumachen, sondern so versuchen zu absorbieren, alle diese kleinen Details und Feinigkeiten von einer Gesangsstimme, und das mitzunehmen beim Cellospiel.
Wie haben Sie die künstlerische, die klangliche Korrespondenz bei den Aufnahmen mit dem Kammerorchester Basel wahrgenommen?
Ja, es war eine Reise natürlich, ein sehr intensiver Prozess, wo jeder von Musikern hat das mitgestaltet. Diese Vereinigung von so vielen Musikern, von Energie, dass man sich einander noch unterstützt und gemeinsam sucht etwas, einen Puls, eine so richtigen Expression in dieser Phrase oder eine gemeinsame Tempo, der einfach uns alle im Schwung kriegt. Das war ein Prozess und wir waren natürlich begrenzt in Zeit und vielleicht dadurch noch mehr konzentriert und intensiv.
Musiker stehen heute, egal ob eher weniger oder mehr erfolgreich, sie stehen oft vor dem Problem, angemessen wahrgenommen zu werden. Das Hörverhalten ändert sich, physische Tonträger werden zunehmend weniger verkauft, vieles verlagert sich zudem in digitale Welten. Wie reflektieren Sie die globale Klassikszene? Sollte man Dinge ändern, andere Strategien verfolgen, um mehr Aufmerksamkeit generieren zu können?
Ja, sehr gute Frage. Sehr wichtige tägliche Frage, die ich mir auch stelle. Natürlich gefühlt jeden Tag Geschwindigkeit des Lebens verändert sich und natürlich heutzutage viel von unser Leben passiert online, ja, in digitale Welt. Was natürlich, wie zum Beispiel Social Media, können große Nachteile, aber auch Vorteile haben. Ich versuche das als positiv zu sehen und auch durch Social Media mein Publikum zu erreichen, weil natürlich ein Saal von klassischen Konzerten, so groß wie es mag sein, beschränken sich auf vielleicht 3.000, 4.000 Menschen. Und in sozialen Medien gewinnt man Publikum innerhalb von wenigen Stunden. Selbst für diese kurze Aufnahme hat man größeren Umfang. Und vielleicht ist es auch für mich eine Brücke, die ich schlage, Menschen, die noch nie im Konzertsaal waren.
Und diese Brücke tatsächlich zu schlagen, dazu hat Anastasia Kobekinas Album Venice unbedingt die Potenziale. Denn weiter kann man das Werkespektrum wirklich nicht spannen. Mit Dowland, Monteverdi, Vivaldi, Strozzi, Bach, ebenso wie mit Kurtag, Britten, Nino Rota oder Musik von Caroline Shaw. Anastasia Kobekina, Venice, erschien beim Label Sony Classical. Und wir wollen reinhören mit dem dritten Satz Allegro aus dem Concerto für Violoncello, Streicher und Basso Continuo D-Moll, Werkverzeichnis 405 von Antonio Vivaldi. Thank you. Ja, was für ein Energielevel, welche Intensitätswerte. Anastasia Kobekina, begleitet vom Kammerorchester Basel, mit dem dritten Satz Allegro aus dem Concerto für Violoncello, Streicher und Basso Continuo D-Moll, Riumverzeichnis 405 von Antonio Vivaldi. Wie gesagt, Kobekinas Album Venice erschien in diesen Tagen beim Label Sony Classical. Hofmeisters Empfehlungen damit zu Wolfgang Amadeus Mozart. Dessen Opernschaffen ist bekanntlich so vielgesichtig wie legendär und allein die Ouvertüren zu Werken wie Don Giovanni, die Zauberflöte, Così fan tutte oder Le nozze di Figaro, die haben es in sich, zeigen sich dramatisch hoch aufgeladen. Verwunderlich vor diesem Hintergrund, dass kaum ein Dirigent, dass kaum ein Orchester die wichtigen, stilbildenden Ouvertüren auf einer CD zusammengeführt hat. Insofern kommt die Einspielung von 12 Ouvertüren mit der Kölner Akademie unter Michael Alexander Willens Mozart-Afficionados gewiss entgegen, zumal Ensemble und Dirigent sich unbedingt der historischen Spielweise verpflichtet fühlen. Michael Alexander Willens über sein Klangideal.
Transparenz ist für mich die Nummer eins. Also, dass man kann jede Stimme hören, die Balance ist gut und deswegen nutze ich die alten Instrumenten. Ich finde, viele Probleme, das hat man mit Balance, besonders mit klassischen und Romantikwerken. Aber meine Haupt, kann man sagen, Idee oder Modell ist eine Mischklang, das mischt ganz gut zusammen zwischen Streicher, Bläser und das ist, was ich schlage vor oder versuche immer zu machen.
Und diese Intention, dieses Klangideal gilt es zu verifizieren, auch entlang Willens aktuellem Album mit 12 Mozart-Ouvertüren. Hören wir die Ouvertüre zur Oper Ascanio in Alba, Michael Alexander Willens am Pult der Kölner Akademie.
Thank you.
1771 in Mailand uraufgeführt, Mozarts Oper Ascanio in Alba. Die Ouvertüre, gegeben von der Kölner Akademie unter Michael Alexander Willens. Wie erwähnt, Willens und sein Ensemble haben 12 Ouvertüren Mozarts eingespielt für das schwedische Label Bis. Aufnahmen so subtil ausgeleuchtet wie luzide und von forciertem Zuschnitt. Hofmeisters Empfehlungen, vieles geht verloren in diesen Tagen, die Eckpfeiler kanonischer Kultur- und Kunstwahrnehmung schwanken, bisweilen aus dem Bewusstsein verschwunden bereits die Erinnerung an Meilensteine und oder Protagonisten der Literatur, der Kunst und der Musikgeschichte. Die Mühlen des Zeitgeistes und der Moden destruieren und verdrängen nachhaltig, was helfen könnte, die Weltläufe besser zu verstehen, besser einordnen zu können. Was zunehmend auch den globalen Klassikkosmos betrifft. Und so nimmt es nicht Wunder, dass etwa ein famoser Dirigent wie der in Merseburg geborene Klaus Tennstedt heute fast vergessen ist. Zu Unrecht, denn der 1998 gestorbene Maestro nahm ein durch Expertise und ureigenes dirigentisches Profil. Georg Wibold, bedeutender Autor und Dokumentarfilmer in Sachen Klassik, hat Tennstedt unter dem Titel »Besessen von Musik« einen außerordentlich lesenswerten Band gewidmet. Über das Buch sprach ich mit dem Autor vor der Sendung. Herr Wibold, Ihr Buch nimmt mit Klaus Tennstedt einen der großen, der stilbildenden Dirigenten des 20. Jahrhunderts in den Blick. Allerdings muss man auch gleich anmerken, dieser Mann, dieser Musikbesessene, sein Name ist aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit, zumindest der deutschen Öffentlichkeit, weitgehend verschwunden. Wie ist das zu erklären?
Ich glaube, in Deutschland liegt es daran, dass er hier nie als was Besonderes angesehen wurde. Ich glaube, die Deutschen haben eher ein Vorurteil gegen so einen Menschen, der eigentlich gar nicht aussieht wie ein toller Dirigent, sondern so wenig Charisma. Dann kam er aus dem Osten. Er hat deswegen auch nie so ein richtiges Bein an die Erde gekriegt. Das ist in Amerika und in England und in Tokio ganz, ganz anders gewesen.
Um das Phänomen Tennstedt in der Tiefe verstehen zu können, dürfte es gewiss hilfreich sein, einen Blick auf seine, man muss wohl sagen, ausgesprochen heterogene, durchwachsene Vita mit vielen beruflichen Stationen zu werfen. War Tennstedt ein Künstler, der nie irgendwo so richtig ankam oder heimisch wurde?
Also das war vom Typ her erstmal jemand, der angeeckt ist, der sich manchmal auch nicht richtig im Griff hatte, losgepoltert ist und geschrien, also gerade im Osten. Und da ist auch das Problem, er war der deutschen Sprache natürlich super gut mächtig und hat gar nicht bemerkt, dass er beleidigend war. Das musste dann seine Frau Inge alles wieder ausbessern. Und ich glaube, das war auch das Problem im Westen dann, als er rüber ist, dass er einfach sich nicht wirklich im Griff hatte. So charakterlich war das schon ganz schön schwierig. Und in den anderen Ländern, in England und in Amerika, musste er Englisch sprechen und das hat bis zum Schluss nicht richtig gekonnt. Aber man hat auch hier gesehen, dass das ein toller Dirigent ist, das ist ganz klar.
Würden Sie sagen, dass er ähnlich Toscanini, Kleiber, Karajan, Scholti oder Furtwängler ein Charismatiker war?
Er war ein Charismatiker, sicherlich. Als ich ihn zum ersten Mal bewusst gesehen habe, ich habe ein Kieler Konzert 92 gesehen mit ihm und dann habe ich vor 12 Jahren ungefähr mal einen ganz kleinen Ausschnitt Tennstedt Maler 8, London Philharmonic Orchestra. Und da dachte ich, wow, das ist ja so fantastisch. Und da erst bin ich wirklich auf die Spur von Tennstedt gegangen und habe gesagt, da forschst du jetzt mal nach. Ich wollte ursprünglich einen Film machen. Dann habe ich also wirklich immer mehr nachgeforscht und für mich ist Carlos Kleiber der Größte. Carlos Kleiber sagt über Tennstedt, endlich jemand, den man bewundern kann. Herbert von Karajan hat ihm 25 Konzerte mit seinen Berliner Philharmonikern gegeben. Simon Rattle genauso. Tennstedt sagt er, das ist ein Mensch, der bringt ein Orchester in kürzester Zeit auf Volldampf oder auf Hitze. Das war schon so. Das war ein Künstler, absolut.
Wie würden Sie seinen Dirigierstil charakterisieren?
Sein Dirigierstil war eigentlich eher unaufgeregt. Und bei ihm war es so, dass er ruhig und klar alle Einsätze gegeben hat, die wichtig waren. Die Musiker haben ihm voll vertraut. Die wissen, hier ist jemand, der versteht sein Metier. Wenn man sein Gesicht gesehen hat und die ganzen Körpersprache, da sieht man, der lebt nur in der Musik und ist wirklich völlig besessen davon. Deswegen auch der Titel des Buches. Der ist nicht mehr in dieser Welt. Das macht natürlich das Besondere aus und das Besondere am Musizieren aus, dass man irgendwo abgerückt ist. Und das war Tennstedt bei jedem Dirigat.
Tennstedts Repertoire-Schwerpunkte lagen ohne Wenn und Aber in der Musik des 19. Jahrhunderts, vor allem bei den Werken Mahlers und Bruckners, fand er dort die Zwischentöne, die Farben, die dynamischen Schattierungen und den spezifischen Puls, die seinem verschwenderischen Ausdruckswillen entsprachen?
Ich fand schon, das waren tatsächlich die Großen. Er hat moderne Musik eigentlich gar nicht mehr gemacht. Er hat sich natürlich auf diese beiden und Beethoven, Schubert dann letzten Endes beschränkt. Die zweite Mahler, die sechste Mahler ganz vor allem, gehören für mich an die Spitze der Interpretation.
Kann man in drei Sätzen umschreiben, was genau seine Lesarten dieses Repertoires kennzeichneten, was sie gegebenenfalls von anderen Interpretationen unterschieden haben?
Erstmal hat er sich nicht gescheut, auch mal das, was in der Partitur steht, zu verlassen oder ein bisschen umzudeuten. Also er ist auch jemand, der seine ganz eigene Lesart macht. So wie das Gustav Mahler sagt, muss er das auch empfunden haben. Das Eigentliche, hat Mahler gesagt, das Eigentliche steht nicht in den Noten. Und dieses darüber hinaus, das war das Unsagbare, das ist, wo den Leuten die Worte fehlen, das konnte er transportieren. Das ist ein Geheimnis, wenn man so will. Das haben alle großen Dirigenten. Die haben etwas, das in diesem ganzen Körper, in ihrer Körpersprache, in der Mimik, in den Blicken etwas ausdrücken, was sie selber gar nicht wollen, sondern die Musik ist in ihnen, sie drücken das aus. Und dann kommt diese ganz besondere Musik und dieses ganz einmalige Musikerlebnis. Tennstedt war, finde ich, auch immer am besten, wenn Live-Sachen sind.
Georg Wibold, Autor des Bandes Klaus Tennstedt, besessen von Musik, erschienen im Eigenverlag. Ein singuläres Werk, das Vita und Schaffen des Dirigenten breit auffächert und auf diese Weise, das bleibt jedenfalls zu hoffen, die Erinnerung an diesen Maestro wachhält. Tennstedt am Pult des London Philharmonic Orchestra im Folgenden mit einem Ausschnitt aus dem dritten Satz Scherzo aus Gustav Mahlers zweiter Sinfonie. Ein Live-Mitschnitt von 1989. Einer der großen Malerinterpreten des 20. Jahrhunderts, Klaus Tennstedt. Wir hörten ihn hier mit einem Ausschnitt aus dem dritten Satz Scherzo aus Mahlers zweiter Sinfonie, live aufgezeichnet in London 1989 am Pult des London Philharmonic Orchestra. Hofmeisters Empfehlungen, ja, diejenigen, denen Klassik mehr ist als nur Klangtapete, die Tag für Tag konzentriert eintauchen in Werke aus 1000 Jahren Musikgeschichte, die über die Jahre haben auch Maßstäbe entwickeln können für die Hervorbringungen in diesem Genre, die mögen sich bisweilen vielleicht auch interessieren für das Leben ihrer Komponisten, Heroen und gegebenenfalls die Wechselwirkungen zwischen Leben und Werk. Mittlerweile muss man, um entsprechendes Wissen zu sammeln, auch keine Bücher oder Nachschlagewerke mehr wälzen, denn beispielsweise das Label Naxos veröffentlicht seit geraumer Zeit Hörbiografien bedeutender Meister. Die jüngste Ausgabe der Reihe Great Composers in Words and Music nimmt Franz Schubert in den Blick. Ein Ausschnitt.
For Schubert, life was to imitate art. The composer becoming as depressed and desperate as the young man whose idealistic love he depicted so vividly in the much-celebrated song cycle. Rejected for the deputy Kapellmeister job at the imperial court, following Salieri's death and the promotion of his deputy, Schubert contemplated his fate. As he wrote to his friend, the painter, Leopold Kupelwieser, in a letter of the 31st of March, 1824, I find myself to be the most unhappy and wretched creature in the world. Imagine a man whose health will never be right again, and who, in sheer despair, continually makes things worse and worse instead of better. Imagine a man, I say, whose most brilliant hopes have perished, to whom the felicity of love and friendship have nothing to offer but pain at best, whom enthusiasm for all things beautiful threatens to forsake. And I ask you, is he not a miserable, unhappy being?
Ja, Franz Schubert, wie wir wissen, nicht unbedingt eine glückliche Existenz, bisweilen getrübt von Melancholie, Zweifeln, Unglück, Schicksalsschlägen und Krankheiten. Umso eindrücklicher dessen genialisches Schaffen über die Gattungen hinweg, insbesondere sein überbordender Liedkosmos. Wie auch immer, das Label Naxos veröffentlichte in seiner Reihe Great Composers in Words and Music eine Folge im Zeichen Schuberts. Autorin Davinia Caddy, Sprecher Leighton Pugh. Gelesen auf dem Fortepiano entfalten die Impromptus von Franz Schubert einen fast noch größeren Reiz als auf dem modernen Konzertflügel. Vor allem der Klangfarbenreichtum des historischen Instruments nimmt für sich ein. Ronald Brautigam hier mit einem Ausschnitt aus dem Impromptu Nummer 4 in F-Moll, Deutschverzeichnis 934. Acht Impromptus, Deutschverzeichnis 899 und 935, versammelt das neue Album des niederländischen Pianisten, veröffentlicht beim schwedischen Label Bies. Zu einem der Standards dieser Sendung zählt fraglos die Reihe Plattencheck. Da geben Protagonisten der internationalen Klassikszene Auskunft über ihre Beziehung, gegebenenfalls auch Leidenschaft für Tonträger. Heute auf der Agenda der bemerkenswerte Sänger, der Tenor und Komponist Daniel Behle.
Welche Platte haben Sie zuletzt gekauft?
Download habe ich mir als letztes die Jakobsleiter gekauft, weil ich es hier lerne. Ich kaufe tatsächlich hauptsächlich Platten, wenn ich sie brauche zum Lernen. Ich habe kein Abo, ich bin ein Abo-Hasser. Ich finde, da besitzt man nie was und man leiht sich eigentlich immer nur etwas aus. Und ich finde, da haben ja mal Leute Musik gemacht und dafür Geld ausgegeben. Und da finde ich es immer schön, wenn man das irgendwie wieder zurückgibt. Deswegen kaufe ich gerne eine Platte für 20 Euro, wenn es denn gut ist.
Welche Platten standen im Schrank Ihrer Eltern?
Oh, alle möglichen NDR-Aufnahmen und zwar auch richtige Schallplatten. Mein Vater war ja im NDR-Oboist und er hatte dann jede Woche, gab es ja dann Bruckner oder irgendwas anderes, die großen Günter Wand-Bruckner-Sachen. Da bin ich groß geworden und das wird man auch nie wiederholen können. Aber ich habe natürlich diese originalen Mitschnitte, weil er im Rundfunk war. Solche Platten waren da.
Erinnern Sie sich noch an Ihre erste eigene Platte?
Ich weiß, dass eine der ersten Langspielplatten, die ich gehört habe bei meinen Eltern, war tatsächlich die erste Otto-Show von 1900. Sonst schieß mich tot, 72 oder sowas. Ne? Und dann die habe ich rauf und runter gehört. Und natürlich von ABBA, solche Sachen gab es dann auch ganz früher. Ob ich mir mal eine CD gekauft habe als allererstes, da müsste ich jetzt mal raten. Da weiß ich nicht ganz, wird irgendwas mit Pop gewesen sein.
Welche Platte erinnert Sie besonders an Ihre Jugend?
An meine Jugend, ja, Otto ist meine Jugend, das ist natürlich klar. Wenn wir über Musik reden, sind sicherlich nicht Platten, aber Tonbänder, weil mein Vater halt auch diese Tonbänder hatte von Bruckner und die Bruckner 8. als Tonband lief, also schon, da war ich erst 4 oder so.
Welche Platte würden Sie mit auf die einsame Insel nehmen?
Oh, das ist aber schwierig. Auf die einsame Insel. Ich weiß nicht, ob ich da Musik hören würde wollen. Kann ich so gar nicht beantworten. Also wenn es eigene Platten jetzt oder so, die mir besonders am Herzen liegen, ja, da gibt es alles Mögliche. Ich habe sehr über viele, viele Jahre von Michel Camillo karibischen Jazz gehört. Da ist sicherlich bestimmt eine Platte dabei. Wahrscheinlich keine Opern, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Klassik, sicherlich irgendwas, wenn man über Symphonien redet. Bruckner auf einer einsamen Insel ist jetzt auch ein bisschen behämmert, aber ja, aber sonst hätte ich mir fast gedacht, dass man da gar nicht Platten hört auf einer Insel, sondern schaut, dass man irgendwie nicht verhungert.
Welche Platte hat Sie nachhaltig geprägt?
Nachhaltig geprägt? Sicherlich diese Heroes-Edition als Sänger jetzt von Gedda und Björling. Also die Heroes-Edition, wo alles auf Schwedisch singt. Das ist sicherlich eine Platte, die mich zum Singen auch gebracht hat mit diesen ganzen Aufnahmen von Giaconda oder irgendwas, wo er das dann singt mit seiner hellen, strahlenden, kräftigen Stimme. Sicherlich ein Sänger, der mich neben Wunderlich und Gedda am meisten geprägt hat, Björling.
Wie wichtig sind Ihnen Plattencover?
Ich finde, die Packung verkauft das Produkt. Ne? Das ist jetzt wird ja auch immer wichtiger. Ich finde manchmal Plattencover wahnsinnig ohne Inspiration. Ich bin jetzt auch kein großer Fan von irgendeiner barocken Stadt auf Bach-CDs, weil man dann auch gar nicht mehr weiß, was drauf ist. Aber so ein bisschen mal was Witziges und was Interessantes muss ja nicht anstößig sein. Man sagt ja immer, die Purchase Decision muss getriggert werden. Ja, es muss ja irgendeine Emotion triggern. Ja, das ist gar nicht so einfach.
Worin liegt für Sie der Wert einer Platte?
Also ich bin großer Verfechter von Platten, weil es ein Konzept hat. Verlangt vom Zuhörer ja eigentlich im Idealfall ein Konzert. Der Vorteil an so einem Album ist ja der, dass ich ja den Leuten sagen kann, in welcher Reihenfolge bestimmte Sachen auch gehört werden sollen. Und ich finde, das ist auch ein Mehrwert, wenn ich bestimmte Arien auf einem bestimmten Album in einen bestimmten Kontext setze.
Wie viele Platten umfasst Ihre Sammlung?
Recht viele CDs habe ich noch, aber ich bin dazu übergegangen, alles auf eine persönliche Cloud zu laden, wo ich dann wo immer ich auch bin, immer zugreifen kann und es hören kann. Da bin ich halt keinem Profiling unterworfen, der mir dann irgendwelche Musik killt, weil sie halt zu wenig gehört wird oder wo die Rechte abgelaufen sind, sondern das, was ich mal mir gekauft habe, bleibt dann immer meins.
Haben Sie Preziosen in Ihrer Sammlung?
Ja, es gibt so natürlich ein paar Aufnahmen, gerade diese alten Aufnahmen jetzt vom NDR, die es vielleicht jetzt nicht mehr so häufig gibt, wenn man irgendwie Brahms Zweite. Ich finde es immer noch toll, ich habe die ganzen drei Fragezeichen noch mit der Originalmusik, wo die Rechte ja abgelaufen waren, für meine Kinder.
Welche Platte hören Sie derzeit am meisten?
Am meisten momentan? Ich höre tatsächlich meine Platten auch gerne, ansonsten halt immer so möglichst Live-Aufnahmen, wo ich versuche, mich ein bisschen zu analysieren und zu lesen.
Sprechen Sie mit Freunden über Platten?
Ja, meine Freunde sind alle Jazz-Fans, sind sehr stark im Jazz-Bereich eigentlich eher am Reden. Also bei Klassik sind sie dann nicht so bewandert, da rede ich dann vielleicht mit jemandem anderen drüber.
Bevorzugen Sie LPs, CDs oder Streaming?
Tatsächlich im Auto läuft, wenn, auch mal eine CD. Das Streaming ist halt sehr einfach, aber ich versuche mich ein bisschen zu erziehen und höre dann, wenn ich streame, dann halt auch etwas im Gesamtkontext.
Ihre Prognose für die Tonträgerindustrie?
Ja, wir müssen irgendwie einen Ersatz finden, was den festen Tonträger in die Qualitäten hält. Ich finde, dass die Qualität weg von der Musik gezogen wurde. Also Musik ist jetzt inzwischen nur noch häppchenweise und den Leuten wird gar nicht mehr zugetraut, dass sie überhaupt mal längere Zeit eine Aufmerksamkeit haben. Also Musik ist eigentlich degradiert worden zu reinem Hintergrund, also zu reiner Fahrstuhlmusik. Das reine Hören von Musik mit der Ruhe, die es dazu braucht, auch in ein Konzert zu gehen, meinetwegen auch in eine Oper. Ja, da kann man natürlich sehr stark drüber philosophieren.
Tenor Daniel Behle im heutigen Plattencheck. Sein aktuelles Album steht im Zeichen von Richard Strauss und Richard Wagner. Ab 25. Februar wird er auf der Bühne der Mailänder Scala zu hören sein, in der Rolle des Belmonte in Mozarts Die Entführung aus dem Serail. Und soweit dann auch Hofmeisters Empfehlungen, die Sendung nachzuhören unter mdrklassik.de. Martin Hofmeister dankt für Ihr Interesse. Wir hören uns wieder am kommenden Samstag. Thank you.